und Schwestern, liebe Freunde, ich freue mich auch heute Abend wieder, dass so viele gekommen sind, auch aus der Umgebung, auch Bekannte und Freunde. Herzlich willkommen. Und wir haben ja gestern schon begonnen mit Offenbarung 6 und 7 hatten wir heute Morgen die ersten 6 Siegel und die Versiegelung der 144.000 Auserwählten aus Israel und die große Schar aus allen Völkern vor dem Thron Gottes. Und nun kommen wir zu Kapitel 8, Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus an seinen Apostel Johannes, Kapitel 8. Ich möchte es mit uns lesen, das 7. Siegel und die 4 ersten Posaunen, so das Thema heute Abend. Das 7. Siegel und die 4 ersten Posaunen. Und als es, nämlich das Lamm, das 7. Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und den Tag ein Drittel seiner Leuchtkraft verlor und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, andere Übersetzungen sagen einen Adler, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der 3 Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Wir haben gestern schon gehört, aus den 7 Siegeln gehen die 7 Posaunen vor. So sehen wir, dass hier die 7. Posaune unmittelbar mündet, das 7. Siegel unmittelbar mündet in die 7 Posaunen. Es ist ein unmittelbarer Zusammenhang, nämlich als dieses Feuer auf die Erde geworfen wird und Stimmen, Donner, Blitze und Erdbeben geschehen, dann blasen die Engel in die Posaunen und genau diese Dinge ereignen sich dann auf der Erde, die hier vom Altar im Himmel ausgesandt werden. Aber wir sehen nun, bei den Siegeln war es bereits ernst, aber jetzt wird es noch ernster. Das Gericht spitzt sich zu. Bei den Siegeln waren auch schon schlimme Gerichte. Bei den Posaunen ist eine Steigerung und dann bei den Zornschalen, die wiederum aus der 7. Posaune hervorgehen werden, ist noch eine weitere Steigerung. Jetzt wird es ernst und das zeigt auch diese Stille im Himmel, die eintritt, als das Lamm, unser Herr Jesus Christus, das 7. Siegel öffnet. Und das ist eine sehr geheimnisvolle Stelle hier, die zu vielen Interpretationen geführt hat. Was bedeutet das, dass hier eine Stille im Himmel eintritt und dann noch eine halbe Stunde lang, ungefähr eine halbe Stunde lang, wird hier gesagt. Nun, vielleicht heißt es, dass jetzt eben die Ruhe vor dem Sturm noch einmal besteht, eine letzte Gnadenzeit, Umkehrzeit, eine Ruhezeit. Vielleicht auch ist Gott traurig darüber, dass er die Schöpfung, die er doch so wunderbar geschaffen hat, es war alles sehr gut, dass er das nun wieder zurücknehmen muss. Wir haben ja heute Morgen schon gehört von der Schöpfung rückwärts oder gestern Abend von der Schöpfung rückwärts. Die Zurücknahme der Schöpfung Himmels und der Erde. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr Jesus, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und das erfüllt sich, und wir sehen auch hier in der Offenbarung, wie sich alles erfüllt aufgrund der Unbußfertigkeit der Menschen, aufgrund der immer weiter aufgetürmten Sünde und Gottlosigkeit. Es ist kein Zufall, dass wir heutzutage den Atheismus neu aufblühen sehen und alle möglichen Ideologien und Religionen und Sekten und Irrlehren. Ja, die Gottlosigkeit reift aus, die Verführung nimmt zu und Gott sendet sein Gericht. Jetzt wird es ernst, denn jetzt sind die Heiligen versiegelt. Das haben wir in Kapitel 7 gehört. Und nun werden die Gerichte schlimmer, stärker, schärfer. Ruhe vor dem Sturm, Trauer über die Zurücknahme der Schöpfung. Aber es gibt auch noch eine andere Deutung, die mit der jüdischen Tradition zusammenhängt. Das möchte ich auch erwähnen. Ein Urschweigen Gottes angesichts der Auflösung der Schöpfung. Das hängt mit dem Letztgenannten zusammen, geht aber noch etwas weiter, ein Urschweigen. Das war im Judentum bekannt und das habe ich gefunden, diese Ansicht in der bekannten Wuppertaler Studienbibel von Adolf Pohl, Offenbarung des Johannes, erster Teil, Seite 228. Ich möchte euch diese Passage einmal vorlesen, was er dazu schreibt. Er sagt, ich zitiere, ein Hinweis auf ein vorweltliches Urschweigen, im Judentum gut bekannt, verdient unsere Aufmerksamkeit. 4. Esra 6, Vers 38 bis 39 lautet, du sprachst am Anfang deiner Schöpfung, Herr, am ersten Tag, der Himmel werde und die Erde. Dein Wort vollbrachte dieses Werk. Und damals war ein Geist, der schwebte und ringsum Finsternis und Schweigen. Noch war vor dir der Klang der Menschenstimme nicht erschollen. Soweit das Zitat aus 4. Esra, ein apokryphes Buch. Ja. Nichts hat nichts mit dem Esra der Bibel zu tun. Jüdische apokryphe Schrift. Weiter schreibt Pohl, eine andere jüdische Stimme klagt, soll die Welt wiederum dem Schweigen verfallen, das anfänglich war? Und zwar ist das der syrische Baruch, Kapitel 3, Vers 7. Oder aus Philo 60, Vers 2, bevor die Welt ward, war Finsternis und Schweigen. Pohl sagt, in dieses Urschweigen sprach Gott hinein. Da folgte dem Klang seiner Stimme bald der Klang vieler anderer Stimmen und auch der Menschenstimme. Und solange Gott spricht, besteht die Welt, Hebräer 1, Vers 3. Sobald Gott aber seine Stimme wieder zurücknimmt, ersterben alle Stimmen und breitet sich wieder das uranfängliche Schweigen aus. Der Kosmos fällt wieder in das Chaos zurück, aus dem Gottes Wort ihn hervorrief. Hervorrief, so sage ich, indem er sprach, es werde. Ja. Vorher war Schweigen. Pohl folgert, Johannes hat seinen Standort seit Kapitel 4, Vers 1 an der Tür des Himmels und schaut in den Himmel hinein. Wenn er nun dort das Schweigen eintreten sieht, ist ihm damit mittelbar der Zerfall der alten Schöpfung angesagt. Was also nach der sechsten Siegelöffnung erwartet werden musste, ist mit dem siebten Siegel tatsächlich eingetreten, das Vergehen dieser Welt durch das richterliche Kommen des Herrn, dies allerdings überaus knapp durch die Redeweise vom Urschweigen angedeutet. Zitat Ende. Ich habe das so ausführlich zitiert, weil ich das für eine durchaus einleuchtende Erklärung dieser schwierigen Stelle halte, dass hier eine Stille im Himmel eintritt, etwa eine halbe Stunde lang. So wie es am Anfang war der Schöpfung wo zunächst Schweigen war, vermutet man ja in der Tradition, so wird es auch am Ende sein, dass Gott ein Schweigen gebietet. Und dann bricht das Gericht los. Vers 2. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Salpinkse im Griechischen gebeten. Salpinks ist das Signalinstrument. Ja? Es war an sich ein Instrument, wo man Signaltöne, Warntöne geben konnte, etwa auch im römischen Heer. Und das war oft auch auf einem Ton, so Abfolge von Tonstößen. Deshalb die Bezeichnung Posaune, wo man ja verschiedene Töne blasen kann, trifft nicht ganz so die Sache. Es ist an sich das Signalinstrument, vergleichbar mit dem jüdischen Schofarhorn, mit der Chazuzera im Alten Testament. Die Chazuzera, die auch die Mauern von Jericho zwar nicht zum Einsturz gebracht hat, aber geblasen wurde, ja, als die Israeliten um diese sehr stark befestigte Stadt Jericho herumgezogen sind, 6 Tage lang und am 7. Tag 7-mal und dann diese Signalhörner geblasen haben und dann auch dieses Geschrei und dann sind die Mauern eingefallen durch göttliches Wirken. Also ein Signalinstrument ist hier gemeint, das Signal, dass Gott erscheint zum Gericht. Wir lesen von solchen Instrumenten oder Signalgeräuschen auch bei der gewaltigen Gotteserscheinung, bei der Theophanie am Sinai, in 2. Mose 19 nachzulesen. Ich möchte einmal das kurz erwähnen oder zitieren. In 2. Mose 19, diese gewaltige Gotteserscheinung vor der Offenbarung des Gebotes Gottes, der 10 Gebote und dann der weiteren rituellen und volksmäßigen Anordnungen. Da heißt es dann in Kapitel 19, ab Vers 16, 2. Mose 19, und es geschah, als der 3. Tag kam und es noch früher Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, haben wir auch in Offenbarung 8 schon gehört, und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, das Zeichen der Gegenwart Gottes, und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern, übersetzt Schlachter. Was steht bei euch? Posaune? Ja. Ja, das ist genau dieses Instrument. Gott ist da, Gott erscheint dort zur Verkündigung seines Bundes und seiner Gebote, am Ende zur Durchführung seiner Gerichte. Und dann heißt es weiter, und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Erdbeben, das hören wir auch in der Offenbarung. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Soweit ein kurzer Rückblick auf 2. Mose 19. Also das ist etwas, was mit dem Erscheinen Gottes zusammenhängt. Gott sendet nun hier in der Endzeit seine Engel, die diese Signalinstrumente blasen, die zum Gericht rufen. Und die Plagen, die nun nachfolgend beschrieben werden, besitzen auch einen Rückblick aufs Alte Testament, sehr große Ähnlichkeit mit welchen Plagen? Mit den ägyptischen Plagen. Nicht? Das, was da im Miniaturmaßstab auf das Land Ägypten sich bezogen hat, wobei eine Unterscheidung stattfand zwischen Ägyptern und Israeliten, die ihre Pfosten mit Blut bestrichen hatten und auch vorher schon, die Plagen trafen etwa das Vieh der Ägypter, aber nicht das Vieh der Israeliten. Das wird immer wieder sehr deutlich im 2. Mosebuch. So wird das, was damals im Miniaturmaßstab auf Ägypten bezogen geschehen ist, weltweites Ereignis werden, diese Plagen und Gerichte. Zunächst noch gnädig beschränkt auf 1/3 der Erde, es wird nun einzeln ausgeführt, aber dann in Offenbarung 16, wo es dann um die Zornschalengerichte geht, wo da nicht mehr nur Signalhörner geblasen werden, sondern die Zornschalen ausgeschüttet in ihrer Fülle, da wird dann alles vernichtet, wird die ganze Schöpfung zurückgenommen werden, Himmel und Erde vergehen, sodass Gott mit seinen Erlösten seine neue Welt schaffen wird. Also eine Ähnlichkeit sehen wir dann im Folgenden mit den ägyptischen Plagen, etwa Hagel, Blut, Heuschrecken, Finsternis und so weiter. So wie damals Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, und Ägypten ist in gewissem Sinn auch ein Symbol für die Macht Satans gewesen, die Knechtschaft, mit der Satan Menschen bindet, der Pharao ein Bild für Satan selber, der immer wieder gegen Gott gearbeitet hat und am Schluss gerichtet wird. So wie das also damals eine Befreiung des Volkes Gottes aus Ägypten war, so wird es am Ende die Befreiung aller gläubigen, geretteten Christen aus der Knechtschaft dieser der Finsternis verfallenen Welt sein, die immer mehr sich von Gott abgewandt hat. Und nun Vers 3, bevor diese Posaunen nun geblasen werden, geschieht aber noch etwas Wichtiges. Das wollen wir nicht übergehen, ganz grundlegend. Und es ist wieder ein Blick jetzt in den Himmel, bevor nun die Posaunen über die Erde geblasen werden. Es ist immer in der Offenbarung wichtig, dass wir beide Ebenen betrachten. Himmlische Einblicke und irdische Ereignisse. Und so heißt es in Vers 3 folgende: Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Vor dem Thron Gottes, und deshalb spielt sich das im Himmel ab. Es ist ein anderer Engel, also jetzt nicht ein Gerichtsengel, sondern ein Engel, der gewissermaßen die Gebete der Märtyrer, der Blutzeugen Jesu Christi, verstärkt, indem er sie zusammen mit diesen Gebeten in einem Räucheropfer darbringt. Und wir sehen hier, dass Altes und Neues Testament zusammenhängen, dass hier auch ein Rückblick ist auf die Anordnungen zur Zeit von Mose und Aaron, wo ja verschiedene Altäre eingeweiht wurden, ein Brandopferaltar und ein Räucheraltar, und die sind sehr eng zusammen. Es wird beschrieben, ausführlich, ich möchte nur kurz darauf eingehen, in 2. Mose 40, wo Mose und Aaron den Auftrag erhalten, diese verschiedenen Geräte zu bauen, auch die Altäre, und eben im Zusammenhang mit der Stiftshütte alles genau einzurichten, so wie es Gott, der Herr, angeordnet hat. So heißt es in 2. Mose 40, zum Beispiel in Vers 5, und du sollst den goldenen Räucheraltar vor die Lade des Zeugnisses setzen und den Vorhang am Eingang der Wohnung aufhängen. In der Bundeslade wurden ja die Tafeln mit den 10 Geboten gelagert, und das ist das Allerheiligste. Und vor dieser Lade soll der goldene Räucheraltar dargebracht werden, der eben zur Darbringung des Gebetes, der Gebete der Heiligen dienen sollte. Und dann aber der Brandopferaltar, 2. Mose 40, Vers 6, den Brandopferaltar aber sollst du vor den Eingang der Wohnung der Stiftshütte setzen und stelle das Becken zwischen die Stiftshütte und den Altar und fülle Wasser hinein, und du sollst den Vorhof ringsum aufrichten und den Vorhang an den Eingang des Vorhofs hängen. Und dann heißt es im Vers 26, und er stellte den goldenen Altar in die Stiftshütte vor den Vorhang. Das ist der Räucheraltar. Und räucherte darauf mit wohlriechendem Räucherwerk, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er hängte den Vorhang für den Eingang der Wohnung auf. Aber den Brandopferaltar setzte er vor den Eingang der Wohnung der Stiftshütte und opferte darauf Brandopfer und Speisopfer, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Es sind also zwei Altäre, und die Räucherpfanne oder das Räucherfass, von dem hier in Vers Offenbarung 8, Vers 3 die Rede ist, das diente dazu, dass man die glühenden Kohlen vom Brandopferaltar zum Räucheraltar transportierte, ja, dieses Räucherfass. Das Brandopfer, das diente zur Versöhnung und zur, dass man Gott eben ein Opfer brachte. Es wurden hier auch eben auch Tiere geopfert als Vorschattung auf das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Für uns im Neuen Bund ist das aufgehoben, diese Tieropfer mit diesen Altären. Aber dann wurde es eben dann mit Räucherwerk als Gebet zum Vater im Himmel geschickt. Und dieser Zusammenhang steht auch hier im Kontext, dass dieser Engel ein goldenes Räucherfass hatte und ihm viel Räucherwerk gegeben wurde oder auch Weihrauch, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Wir haben ja von diesen Gebeten der Heiligen schon gehört, im 5. Siegel in Offenbarung 6, Vers 9 folgende, wo es ja hieß, als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das sind die Gebete der Heiligen. Gott soll Gerechtigkeit üben. Es ging, das habe ich gestern schon ausgeführt, nicht um Rache für sich selber, sondern dass das, was Gott gesagt hat, mein ist die Rache, spricht der Herr, dass das zum Ziele kommt, dass Gerechtigkeit geschieht und auch Gericht über alle Unrechttaten, die Menschen getan haben, auch gegen die Gemeinde des Herrn, wo sie ja Christen verfolgt haben und sie auch getötet haben. Also, wir sehen hier den Rückblick auch auf den alten Bund, aber es ist sicherlich nun ein geistlicher Altar vor dem Throne Gottes und die Gebete der Heiligen werden von diesem Engel dargebracht, zusammen mit diesem Räucherwerk, das auf diesem geistlichen Altar des neuen Bundes ja zu Gott emporgesandt wird. Und so heißt es dann auch in Vers 4, und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Ja, es ist geheimnisvoll, aber der Engel scheint nun wirklich diese Gebete noch zu verstärken, sie direkt Gott darzubringen. Greif doch jetzt ein, oh Gott, jetzt ist die Zeit erfüllt. Höre die Gebete deiner Heiligen. Heilige, das möchte ich natürlich nur bemerken, sind alle wiedergeborenen Christen, nicht besondere Heilige mit Heiligenschein oder so. Und hier nun auch insbesondere die Märtyrer des Herrn. Und der Engel, so heißt es weiter, nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar. Das war also auch üblich im alten Bund, ja, dass man Feuer nahm vom Altar und es füllte, damit der Rauch emporsteigen konnte. Und nun kommt dieser ja, ganz bewegende, auch erschütternde Übergang vom Himmel zur Erde, von der überirdischen Sphäre in das Irdische hinein, wo es nun heißt, er füllte das Räucherfass mit Feuer vom Altar und warf es, wohin? Auf die Erde. Habt ihr es gemerkt? Auf die Erde. Vom Himmel auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Wir sehen, wie eng Himmel und Erde letztendlich verbunden sind, auch hier. Ja. Es ist nur ein Schritt zum Himmel, für die Gläubigen ohnehin. Ja. Und wenn wir sterben, werden wir entkleidet und unser geistseelisches, eigentliches Wesen, das geht zum Vater im Himmel, wenn wir gläubig sind, wiedergeboren durch den Geist Gottes. Für die anderen allerdings geht es in die ewige Verdammnis. Aber die Gläubigen gehen in den Himmel und von diesem Himmel, wo nun auch die Heiligen, die Gläubigen versammelt sind, da wird nun dieses Feuer vom Altar auf die Erde geworfen und ich möchte einmal so sagen, es entfaltet sich dort auch als Feuer, als Gerichtsfeuer. Dieses Feuer vom himmlischen Altar kommt direkt auf die Erde in Form des Gerichts. Und nun diese Posaunen. Erste Posaune. Es heißt zunächst in Vers 6, die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Ich bleibe jetzt bei dieser Übersetzung mit Posaune, ja, der Einfachheit halber willen, es ist ja auch nicht ganz falsch. Aber es sind eben diese Signalinstrumente, die zum Gericht blasen. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Da werden wir genau erinnert an das Märtyrerblut derer, die gebetet haben, wie lange noch, o Herr? Und das Feuer vom Brandopferaltar, das am Räucheraltar als Gebet mit den Gebeten der Heiligen dem Vater im Himmel dargebracht wurde. Feuer mit Blut vermischt fiel auf die Erde. Ein drastisches Bild, ja, ein drastisches Bild ist das. Hagel, auch Hagel, was ja eine schlimme Katastrophe ist. Im zweiten Mosebuch hat das ja die ganze Ernte der Ägypter vernichtet. Das waren Hagelkörner so groß, ich weiß nicht, wie Bälle, ja, wie es noch nie da war und in Ägypten auch nicht wiederkommen sollte damals. Aber auch das wird ein schrecklicher Hagel sein. Und das wird auf die Erde geworfen und nun heißt es, der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Ich habe ja schon gesagt, das Gericht ist zunächst einmal in Form eines Drittels da, sodass immer noch zwei Drittel übrig bleiben, außer beim grünen Gras, da gehe ich gleich noch drauf ein, zunächst mal, und Menschen auch eine Chance noch zur Umkehr bekommen, immer wieder noch, bis es dann wirklich vorbei ist. Aber hier nun ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. Nun haben verschiedene Ausleger auch schon vor mir versucht, hier Erklärungen zu finden, was das nun konkret auch sein könnte. Ich möchte zunächst mal vorausschicken, wenn ich jetzt auch Erklärungen nenne, was das sein könnte, so möchte ich doch sagen, letztendlich bleibt es das Geheimnis Gottes, wie diese Gerichte konkret aussehen. Und doch möchte ich einmal, dass wir auch sehen können, es kann auch wirklich so kommen, einige dieser Erklärungsversuche kurz auch immer wieder mit uns betrachten, wenn nun diese Gerichte im Einzelnen hier beschrieben sind. Manche Ausleger haben eben gedacht an Vulkanausbrüche, dass Gott eben das zu diesem Zeitpunkt dann zulässt, dass diese Vulkane, die ja unter der Erde schlummern oder auch zum Teil schon über der Erde ausbrechen. Wir waren letzten Sommer zum Beispiel auch auf einem aktiven Vulkan. Es war ein unheimliches Gefühl, als ich in den Krater hinabstieg und merkte, ich habe einen heißen Boden unter den Füßen. Und an manchen Stellen ist ein Loch gewesen, da ist Schwefel hochgeblubbert. Und es hieß auch, man darf nicht hüpfen, sonst kann sein, man bricht also in diese Lava hinein. Aber ich und einige andere hatten den Mut hier, wir sind also in den Krater hineingegangen. Das ist schon ein seltsames Gefühl, ja. Erstaunlich, und auf dieser Insel, die ja ein Vulkan ist, leben Menschen, und zwar auf dem Rand des Kraters, schon seit Jahrhunderten. Es sind Dörfer oben gebaut. Außenrum das Meer und innen drin der Krater und auf dem Kraterrand sind Dörfer. Ja, manche Menschen sind wirklich sehr mutig. Aber es wird am Ende sicherlich Gerichte geben, die man interpretieren könnte auch, dass Gott eben diese Vulkanausbrüche schickt, wenn man jetzt eine natürliche Erklärung sucht, wie das sich auf der Erde entfalten könnte. Und diese Vulkanausbrüche sind ja so, dass dann Feuer auch hochgeschleudert wird und das dann wie ein Hagel herunterkommt. Das ist ein Erklärungsversuch. Ein anderer Erklärungsversuch, daraus möchte ich heute noch einiges zitieren, liefert der bekannte Kernphysiker Bernhard Filbert in diesem Klassiker aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, Christliche Prophetie und Nuklearenergie, wer hat es schon mal gelesen, war damals sehr bekannt. Und ich halte seine Deutungen für so interessant, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Wobei ich sagen muss, es ist nur eine Möglichkeit der Interpretation. Er führt die apokalyptischen Gerichte zurück oder bringt sie in Zusammenhang mit der Atomtechnik, mit den Waffensystemen, die im 20. Jahrhundert erfunden worden sind. Also er behauptet, die Menschheit ist dabei, sich selber auszulöschen. Und Gott schickt die Gerichte in der Form, dass die Menschen sich selber auslöschen. Ich halte das etwas für gewagt. Ich denke sicherlich, dass der Mensch heute frevlerisch denkt, Waffen erfunden hat, die Erde, ich weiß nicht, einige Dutzend Mal schon vernichten können. Ja? Das war früher unvorstellbar. Allein durch die Atomwaffen kann man die Erde Dutzende Mal vernichten, die Atomwaffen, die heute vorhanden sind. Von den Wasserstoffbomben noch ganz zu schweigen. Die sind ja noch eine Stufe schlimmer. Und Filbert hat damals über die erste Posaune Folgendes geschrieben. In diesem Buch, im Erbrockhaus Verlag damals erschienen, auf Seite 68 folgender. Da heißt es, von einem Bombardement bzw. Beschuss gesprochen, bei welchem Feuer von oben gegen die Erde geschleudert wird. Dieses Feuer enthält in sich besondere Stoffe, die mit dem Blut in engerer Beziehung stehen. Um einen vergrößernden Aktionsradius zu erzielen, werden nukleare Explosivkörper in Höhen von ca. 400 Metern A-Waffen, also Atomwaffen, beziehungsweise von ca. 4000 Meter H-Waffen, also Wasserstoffbomben, detoniert. Buchstäblich wird dabei Feuer in Gestalt von Licht, Röntgen und Gamma-Quanten auf die Erde geschleudert. Diese unmittelbare Hitzestrahlung, die auf der Erde die Gesteine verdampft und die Organismen vergast, ist die primäre Auswirkung der Detonation. Der Luftdruck wird hierdurch erst sekundär ausgelöst. Unmittelbar mit der Detonation entstehen in der Glutwolke die radioaktiven Spalt- und Anlagerungskerne, also Radioisotope, die vor allem über das Blut als Giftstoffe wirken. Über die Nahrung und die Schleimhäute gelangen sie in das Blut, aus dem sie von Knochengerüst und verschiedenen Organen zum Teil hochselektiv wie die natürlichen stabilen Isotope gleicher Ordnungszahl absorbiert werden. Zellausfälle mit Blutzersetzung und Krebsbehörungen sind die hauptsächlichen Folgen. Soweit, und jetzt bringt er eine Erklärung, warum das Gras hier so besonders betroffen ist. Das fand ich auch sehr interessant. Er sagt, diese strahlenden Radioisotope verbreiten sich in der Atmosphäre und den Gewässern über die ganze Erde. Nach und nach werden sie abgeregnet, wobei sie sich in den obersten 10 Zentimetern des Bodens gegen natürliche stabile Atome austauschen. Von da werden sie von den lebenden grünen Pflanzen über deren Stoffwechsel aufgenommen. Weit mehr vom Gras, dessen Wurzeln sich gerade in dieser Tiefe von etwa 10 Zentimetern ausbreiten, als von den tiefer wurzelnden Bäumen. Das Gras ist damit weit mehr der auf der ganzen Erde einsetzenden inneren Verbrennung durch aufgenommene Radioisotope ausgesetzt als Baumlaub. Ohne diesen spezifischen Austauscheffekt müsste man gerade das Gegenteil erwarten, da die Bäume weiter in den primär betroffenen Luftraum ragen und überdies nicht so zählebig sind wie Gras. Deshalb wird dieser Umstand eigens betont. Dieses merkwürdige Phänomen ist dem Strahlenschutzphysiker wohl bekannt und wird sorgfältig auf seine vielseitigen Folgen Milchwirtschaft untersucht. Soweit diese Auslegung eines Atomphysikers zu dieser ersten Posaune. Ich fand es interessant, gerade dieser Blick auf diese Schädigung des Grases. Aber wie gesagt, es ist eine menschliche Erklärung über ein göttliches Gericht. Das wollen wir bei allem Auffallenden immer dabei im Gedächtnis behalten. Die zweite Posaune, Vers 8, und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Also wenn ich das jetzt wörtlich verstehe, muss ich sagen, etwas wie ein großer Berg fällt ins Meer. Von wo kann der nur ins Meer fallen? Von oben. Ja. Also es muss irgendein Planetoid, ein Weltraumkörper sein, der in die Erdatmosphäre eintritt und eine große Katastrophe verursacht. Auch wieder quasi vom Himmel herabgesandt. Ja. Wenn man das so in diesem Zusammenhang bleiben möchte mit dieser Beschreibung, die am Altar Gottes uns mitgeteilt wurde. Zum Beispiel John MacArthur in seiner Studienbibel, die ich auch mit Gewinn immer wieder lese, vertritt auch diese Theorie. Er sagt in der Anmerkung zu Vers 8, wahrscheinlich ein großer, von Gasen umgebener Meteorit oder Asteroid, der bei Eintritt in die Erdatmosphäre zu brennen beginnt. Die Wucht seines Aufpralls wird eine Flutwelle auslösen, der ein Drittel aller Schiffe der Erde zum Opfer fällt. Und über das, die Tatsache, dass der dritte Teil des Meeres zu Blut wird, schreibt MacArthur, das kann ein Phänomen beschreiben, das als rote Flut bekannt ist und von Milliarden toter Mikroorganismen verursacht wird, die das Wasser vergiften. In diesem Fall ist das eine Folge des Meteoriteneinschlags. Oder es handelt sich um buchstäbliches Blut, was eindeutig ein endzeitlicher Gerichtsakt wäre. Zitat Ende. MacArthur, ein endzeitlicher Gerichtsakt, so wie es ja auch zur Zeit des Mose war, dass Wasser zu Blut verwandelt wurde. Es war nicht mehr trinkbar. Meereswasser ohnehin nicht, ja, aber es kommt nachher gleich mit dem Süßwasser. Hier ist ja zunächst einmal das Salzwasser betroffen, ja, fällt uns auf. Also das Meer, aber auch die Schiffe, die darauf sind, ein Drittel der Schiffe. Manche haben hier allerdings auch wiederum an einen Vulkanausbruch gedacht, etwa vergleichbar mit dem Vesuv-Ausbruch, der ja noch nicht so weit zurück lag, als die Offenbarung empfangen wurde.
79 nach Christus mit dem Untergang der bekannten Stadt Pompeji, wo man ja Menschen ausgegraben hat, die geradezu überrascht wurden, nicht, von diesem schrecklichen Ascheregen. Und ich habe schon mal erwähnt, es ruhen gerade auch in Meeren Vulkane von einer Größe, die man sich gar nicht vorstellen kann, wo also Flutwellen mit 100 Meter Höhe nicht ausgeschlossen sind. Und das kann also dann einen großen Teil eben auch der Schifffahrt zunichte machen, wenn so etwas passieren würde. Also wir sehen, auch wenn Gott diese Dinge auf übernatürliche Weise geschehen lassen sollte, so gibt es auch bereits in unserem natürlich fassbaren Vorstellungsvermögen Erfüllungsmöglichkeiten, die uns zeigen, diese Katastrophen sind nicht undenkbar. Ja, sie sind sogar technisch heute möglich. Die Menschen selber haben Waffen entwickelt, die das auch zu Wege bringen könnten, zu dem Zeitpunkt, wo Gott es zulässt. Aber ich denke doch, dass Gott es richten wird und nicht zulassen wird, dass die Menschen selber sich richten. Das ist meine Meinung dazu. Filbert allerdings, er denkt hier an die Wasserstoffbombe. Dass das dieser große Berg sei, der vom Himmel fällt. Da diese Auslegung auch durchaus interessant ist, möchte ich euch das kurz vorlesen, es ist kürzer. Er sagt, eine Wasserstoffbombe vermag mit ihrem Energiegehalt von ca. 16 Cal, das heißt voll Kalorien, eine Wassermasse von 10 Millionen Kubikmetern eines beträchtlichen Sees zu verdampfen. Wasserstoffbomben, die zur Bekämpfung von Flotteneinheiten ins Meer geworfen werden, erzeugen deshalb eine feuerglühende, schwach konische Dampfhalbkugel. Mit ihrer Gestalt, ihrem Durchmesser und ihrer Höhe von einigen Kilometern und ihrer Megatonnenmasse kommt sie einem großen Berge gleich. Die Radioisotope aus den Detonationsreaktionen und der anschließenden Neutronenabsorption gelangen hierbei großenteils in das Meer. Mit ihrer Affinität zum Blute bewirken sie ein Massensterben aller Arten von Meerestieren. Eine hochbrisante Stoßwelle im Wasser bohrt die Schiffe in weitem Umkreis in den Grund. Die Untersuchung dieser biologischen Gefahrenquellen, Hochseefischerei und dieser mechanischen Zerstörung von Schiffen, Seekriegsplanung, war das Hauptprogramm verschiedener Nuklearbombenexperimente. Bereits in den 60er Jahren übrigens, wohl bemerkt, wo das hier geschrieben ist. Inzwischen haben wir noch weit schrecklichere Waffen. Nun aber die dritte Posaune. Die dritte Posaune in Vers 10 folgender. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse, also jetzt auf das Süßwasser, und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Wir finden auch etwas von bitterem Wasser im Wüsten, bei der Wüstenwanderung der Israeliten. Aber Gott hat die Fähigkeit, bitteres Wasser in Süßes zu verwandeln. Das gerade beim Zug der Israeliten durch die Wüste nachzulesen. Auch an anderen Stellen bei den Propheten kommt Ähnliches vor. Aber Gott kann auch Süßwasser in Bitterwasser verwandeln, durch sein Gericht. Das ist keine Frage. Er kann süß zu bitter und bitter zu süß machen, so wie er es möchte. Wermut ist eine bittere Substanz aus einer Wurzel. Wenn man diese zu sich nimmt, führt es zu Trunkenheit, also zu rauschartigen Zuständen und schließlich zum Tod. Deshalb kann man dieses Wasser nicht mehr trinken. Es ist giftig. Es führt zum Tod. Nun, dieser große Stern, der fällt auch vom Himmel, auch wiederum vom Himmel ausgehend, dieses Gericht. Brennend wie eine Fackel allerdings nun. Und auch das erinnert wieder um eine Art Meteoriteneinschlag, den Gott schickt. Und wenn die in der Erdatmosphäre so langsam verglühen, dann machen sie ja so einen feurigen Schweif hinter sich her. Ist ja bekannt, das Phänomen der Sternschnuppe. Nicht? Allerdings, sich da was zu wünschen ist Aberglaube, möchte ich einfach mal erwähnen an dieser Stelle. Das ist ja auch so eine schöne Romantik. Da sitzt man draußen, zieht dann die Sternschnuppen und dann darf man sich was wünschen. Aber das ist Aberglaube. Wir dürfen zu Gott beten und er handelt nach seinem Willen, so wie es auch für uns und die anderen am besten ist. Aber wir wollen keine abergläubischen Praktiken betreiben. Hier jedenfalls, ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, fällt eben hier auf den dritten Teil wiederum der Flüsse, nicht auf alle. Das ist auch wieder ein Wunder, dass Gott das Gericht begrenzt. Er begrenzt es an dieser Stelle noch. Ja, ein Gnadenhandeln inmitten des Gerichts, wenn man es einmal so versteht. Ja, dass es nur ein Drittel zunächst ist. Immer noch Zeit zu erkennen, Gott schickt Gerichte, dass ihr noch umkehrt. Auch heute schon die Vorschattungen der Gerichte, dass ihr noch umkehrt. Ja, auch Bernhard Filbert hat hierzu eine Deutung, und zwar führt er dieses zurück auf interkontinentale Raketengeschosse. Er schreibt, interkontinentale Raketengeschosse weisen bereits die erste kosmische Geschwindigkeit von ca. 8 km pro Sekunde auf. Sie gehören damit bereits einer Gattung von Gestirnen an, die man als Trabanten oder Satelliten bezeichnet. Die Geschosse werden hierbei nur auf eine Bahn höherer Exzentrizität als die der dauerkreisenden Satelliten gebracht, sodass sie am Ziel wieder in die Erdatmosphäre eintauchen. Die Erdbahn kreuzende Planetoiden und Meteoriten sind zu selten und verglühen allermeist schon in der Erdatmosphäre. Die Planeten laufen ihre eigenen vorgeschriebenen erdfernen Bahnen und die Fixsterne sind wenigstens einige Lichtjahre entfernt. Bis vor kurzem, als der Mond noch der einzige bekannte Erdtrabant war, schien daher ein Herabfallen von Sternen als geradezu unsinnig. Heute bilden die interkontinentalen Geschosse als künstliche Gestirne das Rückgrat der Kriegstechnik. Beim Wiedereintauchen des Geschosses in die Atmosphäre geht die Bewegungsenergie in Bremswärme über. Bei 8 km pro Sekunde Geschossgeschwindigkeit sind dies pro Gramm Geschossmasse 7650 Cal, also Kalorien wohl. Diese Wärmemenge würde ausreichen, das Geschoss vollständig zu verdampfen. Der Niedergang eines tonnenschweren künstlichen Satelliten lässt eindrucksvoll einen großen weißglühenden Stern mit leuchtenden Dämpfen erscheinen. Das ist eine nette Theorie, aber es erklärt meines Erachtens eben nicht, dass dann eben nur genau ein Drittel der Flüsse und so weiter verseucht wird zur Bitterkeit. Ja. Aber wir sehen auch hier technische Möglichkeiten, die erschreckend sind, was Menschen alles heute entwickelt haben. Wir sind ja von Satelliten umgeben und die Vorstellung, dass mal so ein Satellit abstürzt, das ist auch nicht gerade angenehm. Und wenn es dann sogar noch Interkontinentalgeschosse sind, die innerhalb einer Viertelstunde den Atlantik überqueren können mit 8 Kilometer pro Sekunde, muss man sich vorstellen, sind das bereits in den 60er Jahren, war das ja erfunden, unglaubliche Möglichkeiten gewesen, einen nuklearen Krieg auszulösen, ohne dass die Gegenmacht noch überlegen könnte, ob sie nun einen Gegenschlag starten soll. Ja, wenn das schon in einer Viertelstunde über die großen Ozeanen, den großen Ozean hinübergeschossen werden kann, dann kann alles sehr schnell gehen. Man muss auch bedenken, in den 60er Jahren stand ja die Menschheit am Rand eines Atomkriegs. Es war ja damals der Kalte Krieg zwischen Ost und West. Und aus dieser schwierigen Konstellation heraus hat Filbert auch seine Deutungen der Offenbarung geschrieben. Nun, die vierte Posaune, die letzte Posaune für heute Abend. Es gibt ja aber noch drei weitere, mit denen ein besonderes Wehe verbunden ist. Aber die vierte Posaune, die lesen wir in Vers 12. Und der vierte Engel stieß in die Posaune. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe, übersetzt Schlachter, aber es ist gemeint, ein Drittel seiner Leuchtkraft verliert. Und die Nacht in gleicher Weise. Es ist eine Reduktion des Lichts um ein Drittel zunächst. Noch keine totale Finsternis, wie es damals auch bei den Ägyptern war, in Gestalt der neunten Plage, vor der schrecklichen zehnten Plage, wo die Erstgeburt getötet wurde, bei allen, die nicht sich durch das Blut des Opferlammes gekennzeichnet haben, als Zugehörige zu Yahweh, zum Gott Israels, zum lebendigen Gott. Also Finsternis, aber zunächst nur ein Drittel tritt nun hier ein. Die Himmelskörper werden auf irgendeine Weise verfinstert, ihr Licht wird reduziert. Am einfachsten kann man sich das vorstellen, dass hier mit unserer Atmosphäre etwas geschieht, dass wir das eben von unserem erdgebundenen Blickwinkel nicht mehr als so hell wahrnehmen können wie vorher. Ich meine, Vorschattungen erleben wir heute ja auch schon in Gestalt der Luftverschmutzung und all dieser Dinge. Andererseits aber auch der immer weiteren Auflösung der Ozonschicht mit einer Verstärkung der Sonneneinstrahlung. Also einerseits wird immer mehr Staub und Dreck in die Atmosphäre geblasen, was auch immer mehr Wolken bildet und immer mehr Staub eben, was das Licht abhält. Aber andererseits verstärkt sich die Sonneneinstrahlung. Es ist kein Gegensatz. Es hängt damit zusammen, dass lebenswichtige Schutzschichten weggenommen werden, gerade durch die Verschmutzung der Atmosphäre. Also das sind aber Vorschattungen. Die endgültigen Plagen werden erst in der großen Trübsalzeit eintreffen. Aber die Vorschattungen, wie gesagt, erleben wir heute schon, auch durch menschliche Schuld. Ja, und deshalb ist es nicht ganz abwegig, was Hilbert schreibt, dass auch Menschen mit beitragen, zumindest an der Zerstörung dieser Erde. Ja, es ist Finsternis, aber noch keine totale Finsternis. Und das erinnert auch an das sechste Siegel in Kapitel 6, Vers 12 bis 17, habe ich mir hier notiert, wo auch die Sonne schwarz wurde wie ein härener Sack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne fielen auf die Erde, die Sterne des Himmels. Das war auch ein Gericht. Und hier noch einmal nun diese Verfinsterung. Auch hierzu hat Philbert übrigens eine Deutung, die letzte, die ich von ihm heute lesen möchte, zu der vierten Posaune. Er legt das so aus als große Nuklearexplosionen, also Atomexplosionen, die Staubwolken, Staubmassen emporschleudern. Er schreibt, nukleare Detonationen in der Luft über dem Erdboden, und das ist das Hauptanwendungsgebiet nuklearer Explosivwaffen, fördern gewaltige Gesteinsmassen in die Atmosphäre. Die Energie jeder A-Bombe, also Atombombe, der Kilotonnenklasse würde ausreichen, etwa 1000 Tonnen Gestein zu verdampfen. Jede H-Bombe, also Wasserstoffbombe, der Megatonnenklasse, etwa Millionen Tonnen. Der Hauptanteil der Detonationswärme verteilt sich dabei zwar, ohne eine unmittelbare Gesteinsverdampfung zu bewirken. Aber die ungeheure mechanische Gewalt, die durch die thermische Detonationswirkung ausgelöst wird, führt zu einer Verstaubung noch sehr viel größerer Gesteinsmassen. Durch den Staubsog der hochstrebenden Glutwolken wird dieser Staub in viele Kilometer Höhen, zum Teil unter Durchstoßung der Tropopause, bis in die Stratosphäre verbracht, wo er sich über alle Kontinente verteilt. Der Staubauswurf beim Ausbruch des Krakatau, das ist auch ein großer Vulkan gewesen, und zwar in der Sundastraße 1883. Also dieser Ausbruch des Krakatau hatte noch jahrelang bis nach Europa eigenartige Sonnenfärbungen und Verschleierungen zur Folge. Bis nach Europa, vom anderen Ende der Welt sozusagen. Ebenso, nur in noch viel größerem Umfang, bewirkt die Staubhebung eines nuklearen Großkrieges eine bedeutende Verringerung der Lichteinstrahlung von Sonne, Mond und Sternen. Es ist zwar schwer abzuschätzen, wie stark quantitativ die Trübung des Sonnen- und Mondlichtes sein wird, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass bei Einsatz aller derzeit gelagerten A- und H-Bomben, einige 10.000 in den 60er Jahren, eine sehr viel stärkere Verfinsterung als 30% eintreten würde, wenn alle Waffen, die damals bereits da waren, zum Einsatz kommen würden. Die in großer Höhe ziehenden Staubschwaden lassen speziell Tyndall-Effekt, eine Art von Verdüsterung und Verfärbung erwarten, wie es heißt, die Sonne wird schwarz wie ein härenes Trauergewand, der ganze Mond rot wie Blut, Apokalypse 6, Vers 12. Ja, wenn Menschen schon diese Möglichkeit haben, um wie viel mehr hat es der lebendige Gott mit seinen Mitteln, sein Gericht durchzuführen. Aber er will ja nicht, dass wir vergehen und in die Verdammnis kommen, sondern er will, ich sage es nochmal, immer wieder einladen, kehret um zu mir, solange es noch Tag ist. Wirklich noch Tag ist und nicht diese Finsternis eintritt. Und das ist auch die Funktion dieses Engels oder Adlers, je nach Handschriften, die übersetzt werden. Der Mehrheitstext sagt Engel, andere Handschriften, die auch sehr gut bezeugt sind, sagen ein Adler, der hier in der Mitte des Himmels flog, also das würde auch zum Adler gut passen. Und der ruft mit lauter Stimme ein dreifaches Wehe. Why, why, why im Griechischen, Altgriechisch. Und für unsere Sprache Wehe, Wehe, Wehe. Im Griechischen aber wird dieser Adlerruf viel deutlicher. Ja? Why, why, why? Ja? Richtig, dieses Wehe kommt da zum Ausdruck. Wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Signalhornstöße, Schofarhornstöße, Posaunenstöße der drei Engel, die noch in das Signalinstrument stoßen sollen. Denn, und das wollen wir morgen betrachten, dann kommen nämlich die dämonischen Gewalten zum Vorschein. Die dämonischen Gerichte beginnen dann. Es wird der Schlund des Abgrundes geöffnet. Und dann geht es an die Menschen. Bisher war es nur die Schöpfung betroffen, aber dann geht es an die Menschen. Ja. Deshalb dieses dreifache Wehe. Dieses dreifache Wehe. Abschließend nun drei Fragen an uns. Sind wir erschüttert über die Zerstörung der Schöpfung, auch aufgrund der Sünde des Menschen? Ich habe immer gesagt, ich bin ein echter Grüner, im Unterschied zu falschen Grünen, denen es ganz andere Ziele sind. Aber was wirklich den Umweltschutz angeht, das ist durchaus ein gutes Ziel. Aber wir wissen, es ist vorläufig. Wir können diese Schöpfung letztendlich nicht bewahren, das Endgericht wird kommen. Aber wir sollten als Christen nicht dazu beitragen, dass es kommt. Wir haben einen Schöpfungs- und Erhaltungsauftrag und keinen Zerstörungsauftrag an der Erde, ja, an dieser Welt, die Gott uns geschenkt hat. Es könnte ja das Missverständnis entstehen, jetzt durch diesen Vortrag, wenn das sowieso alles kommt, ja, dann legen wir die Hände in den Schoß und machen wir gerade so weiter, dann beschleunigen wir ja die Gerichte Gottes noch. So kann es nicht gemeint sein. Das wäre ein Missverständnis. So möchte ich euch heute nicht nach Hause gehen lassen, sondern es gilt, dieser Satz wird Martin Luther zugeschrieben, ob er wirklich von ihm ist, ist umstritten. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Im Wissen, dass dieser Schöpfung kein ewiger Bestand verheißen ist, aber doch haben wir den Auftrag, sie zu verwalten, so wie die Menschen noch im Garten Eden. Sie sollten es auch nicht zerstören, sondern den Garten bebauen und bewahren, so lange bis Gott ihn selber preisgibt, aufgrund der Sünde des Menschen allerdings, die auch im Garten Eden begonnen hat und eingetroffen ist, bis heute sich fortpflanzt. Also die Frage, sind wir erschüttert über die Zerstörung der Schöpfung aufgrund der Sünde des Menschen, der Menschen, auch von auf unserer Sünde, und versuchen wir hier bewahrend zu wirken, solange es noch Tag ist. Verbreiten wir vor allem auch das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, solange es noch Zeit ist. Ja, wenn Menschenherzen sich ändern, dann werden sie auch verantwortungsvoll mit dieser Welt umgehen, die Gott uns anvertraut hat, solange es noch Tag ist. Und tun wir selber Buße über unsere eigene Schuld und Sünde. Denn jedes Gericht, auch heute schon gibt es Gerichte und Vorstufen dieser Endgerichte, ist ein Ruf zur Umkehr zu Jesus Christus, unser Leben ihm zu geben, damit wir gerettet sind am Tag des Herrn. Amen.